Gebet in verschiedenen Lagen. Also damit meine ich jetzt nicht sitzen, stehen, liegen, sondern ganz verschiedene Umstände. Betet alle Zeit. Heißt es ja öfters in der Bibel, Jesus sagt mal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also wir sind herausgefordert, das Gespräch mit Gott zu suchen. Wir haben früher mal im Jugendchor, also das ist 2-3 Jahre her, dass ich im Jugendchor gesungen habe, da haben wir ein Lied gesungen, du hast ein Recht darauf, mit Gott zu reden. Hat meine Mutter immer geärgert, weil es sie gestört hat. Sie hatte das Gefühl, wir treten Gott gegenüber so auf, wie du hast ein Recht Gott gegenüber. So war es aber gar nicht gemeint, denn es gab einen entscheidenden Satz. Dann gab es also, du hast es nicht geerbt von deinen Ahnen, du hast es nicht verdient, du hast es nicht da und daher, sondern du hast es, weil Jesus dir dieses Recht erwarb. Und damit war das gemeint, was wir eben im Abendmahl gefeiert haben, nämlich sein Tod und seine Auferstehung. Dadurch hat Jesus uns das Recht erworben, dass wir jederzeit unter allen Umständen mit Gott reden können und dürfen. Das ist also immer so eine Sache, wenn man jetzt über Gebet redet, muss ein Christ beten? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, er kann auch auf dieses Vorrecht verzichten. Er verzichtet, ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jesus. Aber wer damit zufrieden ist, okay. Es ist also die Frage, da lädt der Herr dieser Welt, der Himmel und Erde gemacht hat, der Herr dieser Welt wird anders definiert in der Bibel, aber der Himmel und Erde gemacht hat, der Erste und der Letzte, der Lebendige, der Ewige, der lädt uns ein, mit ihm zu reden. Und wir verzichten so oft drauf. Finde ich schade. In Jakobus 5 haben wir 3 Abschnitte, die etwas übers Gebet sagen. Manchmal werden die auch ein bisschen vermischt, deswegen also nicht wundern, diese grellen Farben, die gleich kommen. Ich habe dann erst auf der Präsentation gesehen, wie grell das wird. Aber ich habe es ganz bewusst unterschiedlich farbig gemacht, wenn es auch ein bisschen grell geworden ist, um deutlich zu machen, hier geht es um 3 ganz verschiedene Situationen, 3 Lebenslagen oder 4 eigentlich sogar. Leidet jemand von euch, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also zunächst mal haben wir hier die erste Situation. Und was diese Situation kennzeichnet ist, egal in welcher Lebenssituation ihr seid, redet mit Gott drüber. Leidet jemand von euch Unrecht? Also das ist hier, ja, jede Übersetzung hat ihre Macken. Eigentlich steht da nur, leidet jemand unter euch. Egal in welche Richtung. Also das Unrecht ist hier eigentlich ein bisschen eingefügt von den Übersetzern. Das steht im Griechischen nicht. Eigentlich steht da, leidet jemand unter euch. Der bete. Ist hier jemand, der noch nie gelitten hat? Ich frage jetzt nicht, ob jemand aktuell gerade jetzt leidet, das weiß jeder selber für sich. Aber leidet jemand, der soll beten. Der soll mit Gott darüber reden. Ich erinnere nur wieder mal an die Klagepsalmen oder an Hiob, die in Zeiten des Leides einfach die Gegenwart Gottes gesucht haben und mit Gott geredet haben, manchmal auch mit Gott gehadert haben, manchmal auch mit Gott geschimpft haben, die ihren Frust rausgelassen haben. Leidet jemand unter euch, der wende sich an Gott. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Was haben diese beiden Abschnitte gemeinsam gegenüber dem, was da noch kommt? Hier geht es erstmal darum, dass derjenige, der betroffen ist, mit Gott redet. Ja, wenn es mir gut geht, dann darf ich Halleluja singen. Ich kann die Psalmen dazu verwenden, die wir in der Bibel haben. Ich kann auch eigene Psalmen dichten. Ich kann moderne Lieder nehmen. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Aber der drücke einfach seine Freude darüber, dass es ihm gut geht, aus vor Gott, in der Gegenwart Gottes und vor Menschen. Also wenn es mir schlecht geht, suche ich Gott. Wenn es mir gut geht, aber auch, dann nicht vergessen, dass Gott da ist. Es geht also um mich selber, wie ich vor Gott stehe, dass ich in jeder Lebenslage das Gespräch mit Gott suche. Im Leid wie auch in der Freude. Dann haben wir das, ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten. Das heißt, dass erstmal der Kranke soll aktiv werden. Ich finde das wichtig an dieser Stelle, dass Jakobus, das Gottes Wort, das hier so betont, denn es soll nicht jetzt unbedingt die Ältesten auf denjenigen zugehen und den womöglich noch bedrängen, sondern wer unter euch krank ist, der rufe. Der Kranke soll aktiv werden und die Ältesten rufen. Jetzt könnte man natürlich überlegen, wer sind denn die Ältesten? Ja, also ich habe das durchaus erlebt, auch in der letzten Stelle in Zeitz, da war ja mein Vorgänger noch da, der ist dann also erst als wir schon hier waren verstorben und der war jetzt nicht mehr in Leitungskreisen, per Definition nicht, stand ausdrücklich auch in Arbeitsverträgen drin, dass der sich zurückziehen sollte und sich jetzt nicht in die Leitungskreise wählen lassen sollte, wenn er in Rente ist. Wäre mit Sicherheit gewählt worden, keine Frage. Aber den hätte ich natürlich zu den Ältesten gezählt, auch wenn er nicht im Leitungskreis ist. Das würde ich jetzt nicht im engsten Sinne auf das Amt beziehen. Andersrum muss das jetzt nicht unbedingt jemand sein, der vom Lebensalter alt ist, sondern der Verantwortung trägt, der in der Leitung mit drin ist. Also das kann fließend sein, wen ich da rufe. Und ich kann es für unsere Leitung sagen, wir haben es schon praktiziert, wir sind jederzeit bereit. Also da klemmt es nicht. Ich habe auch schon Leitungskreise gehabt, die wären in Ohnmacht gefallen, wenn jemand gekommen wäre und hätte darum gebeten. Das passiert hier nicht, keine Sorge. Also wer unter euch krank ist, der rufe. Ich weiß, man denkt nicht immer dran. Ich war ja gerade 2 Wochen krankgeschrieben, hatte 2 Wochen lang Durchfall und es ging mir teilweise wirklich nicht gut. Auf die Idee bin ich nicht mal gekommen, obwohl ich schon an dieser Predigt gearbeitet habe, wenn es mir mal gerade nicht ganz so schlecht ging. Und trotzdem bin ich nicht drauf gekommen. Wir müssen das mehr im Bewusstsein haben, dass wir diese Möglichkeit haben. Ja? Wer unter euch krank ist, der rufe die Ältesten und sie sollen für ihn beten. Das heißt, sie sollen stellvertretend vor Gott treten. Beim ersten Teil, da ging es darum, dass der leidet, selber mit Gott redet. Also auf die Idee bin ich zum Glück gekommen. Aber der zweite Punkt ist, wer unter euch krank ist, der rufe die Ältesten, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Das kann man wörtlich nehmen, das mit Öl salben als Symbol. So wie ich dich jetzt mit diesem Öl berühre, so berührt dich Jesus Christus. Hier steht zum Beispiel ja nichts über Handauflegung oder Nicht-Handauflegung, das wird an anderen Stellen erwähnt. Das würde ich im Zweifelsfall absprechen mit demjenigen, für den gebetet wird. Ist es für dich in Ordnung? Weil durch Handauflegung wird das Gebet ja nicht wirksamer, sondern es ist auch wieder eine zusätzliche Geste, die deutlich macht, so wie ich meine Hand auf dich lege, so legt Jesus seine Hand auf dich, rührt dich an. Und so kann man auch das Salben verstehen. Es gibt aber auch Ausleger, die sagen, Salben war die damalige übliche medizinische Anwendung. Man hat fast alles mit Olivenöl gemacht. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Eine Nichte, ach, was weiß ich jedenfalls, von Dörtes Cousine, eine Tochter, die hatte in Griechenland auf einen Seeigel getreten. Und der Opa war da, der war Arzt und der hat dann einen Stachel nach dem anderen rausgeholt. Das Kind hat geschrien wie am Spieß. Da kam die Griechin, bei denen sie gewohnt haben, runter und sagt, was macht ihr denn? Also Griechisch natürlich, die konnten sich nicht verständigen. Die einen konnten nur Deutsch, die anderen nur Griechisch. Was macht ihr denn hier? dann holt sie Olivenöl, gießt Olivenöl über den Fuß und die Stachel kommen alle von alleine hoch. Also man hat früher ganz, ganz viel auf diese Weise gemacht. Manches war sinnvoll, manches auch nicht. In dem Fall hat es ja ganz offensichtlich funktioniert. Ja, der Herr Doktor, der wusste das nicht, dass es auch so einfach geht. Die alte Griechin mit ihrer Landwirtschaft, die wusste das. Die hatte ja auch ihre Olivenbäume und ihr eigenes Olivenöl. Die wusste, was man damit machen kann. Die hat das übrigens auch bei Zecken angewandt. Da sind die Ärzte nicht ganz so glücklich mit, weil die Zecken dann Stress kriegen und erst recht Gifte reinspritzen. Aber die auf jeden Fall hat die Zecke sofort losgelassen, sobald die unter Öl war. Ja, also das war früher mit Salben auch eine ganz übliche medizinische Anwendung. Und es gibt also Ausleger, die daraus dann schließen, ihr sollt beten und gleichzeitig aber auch das Medizinische nicht vernachlässigen. Ich denke, beides hat seine Berechtigung, entweder die symbolische, tatsächlich mit Öl salben, oder eben auch das andere. Ist kein Widerspruch. Wir hatten mal einen Vortrag von einem Arzt, der war Psychiater in einer christlichen Klinik. Und der sagte dann, wenn bei uns zu Hause jemand krank ist, dann wird zuerst über dem gebetet und dann gehen wir zum Arzt. Also zum Kollegen sozusagen. Beides gehörte für ihn dazu, aber das Beten bitte zuerst. Das war ihm ganz wichtig. Also, der Kranke soll rufen, die Ältesten sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben, im Namen Jesu, nicht irgendwie in eigener Vollmacht. Und das Gebet wird den Kranken retten, steht da. Und dieses Wort für retten, das hat eigentlich drei Bedeutungen. Das kann retten heißen fürs ewige Leben. Also wenn Luther übersetzt selig machen, dann steht da entweder Makarios, Makarios heißt glücklich machen sozusagen, selig ist, die Seligpreisung, da steht Makarios. Und bei anderen Stellen, da steht Sozo, und da ist dann gemeint, das Retten wirklich fürs ewige Leben. Retten von der Sünde, retten von der Schuld, retten vom Tod. Das kann das hier heißen. Das Gebet der Ältesten wird den Kranken retten, im Blick auf die Ewigkeit. Es kann aber auch bedeuten, es wird ihn heilen. Wirklich im medizinischen Sinne, auch so wird dieses Wort so gebraucht. Es kann tatsächlich heilen bedeuten. Und es kann bedeuten, helfen. Also wie Jeshua, Jesus, ist der Retter und der Helfer. Kann beides bedeuten. So auch hier. Helfen könnte also im Sinne bei dem Kranken bedeuten, es kann ihm helfen, besser damit umzugehen mit der Situation. Krankheit, Leid besser zu tragen. Und jetzt könnte ja jemand fragen, was ist denn hier gemeint? Ist hier jetzt gemeint, retten fürs ewige Leben, heilen oder eben einfach unterstützen in der Situation? Und ich glaube, das ist kein Fehler der biblischen Autoren, dass es hier nicht eindeutig ist, sondern das ist gewollt. Denn Gott wird eines davon tun. Vielleicht auch zwei, vielleicht auch alle drei, aber mindestens eins. Und es ist ganz bewusst offen, es bleibt in der Hand Gottes. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, das berühmteste, nicht erfüllte Gebet. Vater, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Oder kennt jemand noch ein bekannteres Gebet, das nicht erhört worden ist? Aber Jesus hat ja selber schon dazu gesagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und das gilt hier auch, Gott bleibt die letzte Entscheidung. Wir können Gott nicht manipulieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir ja noch, es wird ihn aufrichten. Und das habe ich jetzt nicht selber überprüft, muss ich zugeben. Das habe ich nur gelesen. Da hat jemand geschrieben, dass dieses Wort auch für auferwecken am jüngsten Tag gebraucht wird. Werde ich mal im Nachgang noch kontrollieren, ob das stimmt. Wenn es stimmt, werde ich es in jedem Fall nachliefern nochmal. Aber es ist ganz klar, wenn man jetzt eigene Erfahrungen mit reinbringt, ich selber habe erlebt, dass ich für Kranke gebetet habe und die sind gesund geworden. Unter anderem mit unserer eigenen Tochter. Ich habe abends noch gebetet, also die war fast taub und sollte am nächsten Tag an den Ohren operiert werden. Und dann habe ich abends, bin ich nochmal ins Bett, sie hat schon geschlafen, habe gebetet, Herr, du kannst durch die Ärzte helfen, du kannst aber auch ohne die Ärzte helfen, mach du, was richtig ist. Und am nächsten Morgen sage ich irgendwas in normaler Lautstärke, was Rina in den Wochen vorher nicht gehört hätte. Und die reagiert. Ich sage, was war das denn jetzt? Habe ich mich weggedreht, habe ganz leise, Rina, ja. HNO-Arzt angerufen, Rina hört. Er, kommen Sie sofort vorbei. Ich glaube, mittags hatten wir Termin im Krankenhaus. Er untersucht sie, kommt, steht ganz betrüppelt in der Tür, es ist alles in Ordnung. Und dann habe ich gefragt, und der Krankenhaustermin, ja, den sage ich ab. Das haben wir erlebt. Und auch mit anderen Situationen, verrückten Situationen teilweise. Nicht immer so prompt mit einer Freundin, die sollte eine Lebertransplantation kriegen, weil die nicht mehr gemacht hat. Und das erste Wunder war, dass sie innerhalb kürzester Zeit eine Leber gekriegt hat, die funktioniert hätte. Aber bevor sie transplantiert haben, haben sie dann nochmal untersucht. Und wir hatten eben auch, wir hatten für sie gebetet, auch andere Leute aus der Gemeinde da, an dem Ort, wo sie im Krankenhaus lag, hatten sie besucht und haben für sie gebetet. Als sie dann die Untersuchungen gemacht haben für, vor der Transplantation, haben sie gesagt, nee, die braucht keine. Die war noch nicht gesund, aber die Werte waren so besser, dass sie gesagt haben, hier zu transplantieren wäre Körperverletzung und ein verschwendetes Organ. Das machen wir nicht. Und dann ging das peu à peu. Im Laufe eines Jahres, hat insgesamt ein Jahr gedauert, nach einem Jahr war die Leber gesund. Normal, leistungsfähig, alles in Ordnung. Also ein Beispiel, wo Gott ganz ziemlich prompt reagiert hat, ein Beispiel, wo er über ein Jahr hinweg reagiert hat. Aber jetzt müsste ich ehrlicherweise viel mehr Beispiele erzählen, wo ich auch für Menschen gebetet habe, wo keine Heilung passiert ist. Rein zahlenmäßig die Mehrheit. Natürlich merken wir uns solche Highlights, weil Halleluja, es sind ja auch wunderbare Erlebnisse, aber wir haben keine Garantie darauf, sondern Gott wird das tun, was aus seiner Sicht in dieser Situation das Beste ist. Er wird retten, helfen oder heilen, vielleicht auch alle drei, er wird aufrichten, aber es gibt ja auch Kranke, denen es wirklich hundeelend geht und man geht dahin und hat eigentlich ein bisschen Bauchschmerzen, weil man nicht so richtig weiß, was man da sagen soll. Und man geht raus und ist gesegnet. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Da ist keine Heilung passiert. Aber der Kranke hat mich gestärkt. Oder Gott hat mich durch den Kranken gestärkt und nicht andersrum, wie es ja eigentlich geplant war. Aber dann gibt es hier noch einen dritten Bereich mit Gebet. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Was haben wir also? Wir haben im ersten Fall, betet selber. Wir haben im zweiten Fall, ruft die Ältesten. Und jetzt haben wir hier den dritten Fall, die dritte Situation, und die besagt, betet füreinander. Ja, ihr dürft einander, ihr wisst, jeder Christ kann ja beten. Ich habe sogar mal eine ganz skurrile Geschichte erlebt. Ein Ehepaar, die wir kennengelernt haben, ziemlichen Altersunterschied, 20 oder 30 Jahre Altersunterschied. Und dann haben die mal ihre Geschichte erzählt, die waren Arbeitskollegen. Sie war Christin, die Jüngere, sie war auch die Jüngere. Und er war damals kein Christ, aber ein wirklich absolut hilfsbereiter Mensch. Und dann hat er sie mal nach Hause gefahren, als sie auf der Arbeit wieder mal fast kollabiert ist. Und dann hat sie erzählt, sie hat innerlich immer so eine Stimme gehört, bitte den Harry, dass er für dich betet. Und dann hat sie so innerlich geantwortet, der kann doch gar nicht beten, der ist doch gar kein Christ. Bitte den Harry, dass er für dich betet. Irgendwann hat sie nachgegeben, hat gesagt, Harry, betest du für mich? Harry, wie gesagt, ein absolut hilfsbereiter Mensch. Ja, natürlich. Und in dem Moment fällt ihm ein, was habe ich denn jetzt versprochen? Und setzt sich damit auseinander, was das denn überhaupt heißt und kommt darüber zum Glauben. Also Gott geht interessante Wege. Und später, wie gesagt, sind die beiden ein Paar geworden, haben geheiratet. Und hier geht es also um dieses Einander. Es ist eine dritte Situation. Warum betone ich das so? Es wird manchmal vermischt mit dem davor. Das habe ich schon mitgekriegt. Ja, also dann wird dieses Sündenbekenntnis und Einander und dann, ja, kann das unter Umständen auch mal schwierig werden, wenn man das vermischt. Es ist hier die dritte Situation, beim ersten Mal selber beten, beim zweiten Mal die Ältesten hier füreinander. Und da gehört jetzt das Einander, die Sünden bekennen dazu. Ein ganz wichtiger Punkt, nicht als Bedingung für Vergebung, denn dazu muss ich nur für Jesus bekennen. Aber seelsorgerlich ist es eine ganz, ganz wertvolle Geschichte. Und dieses einander bekennen, wo es klemmt. Ich selber habe das am intensivsten erlebt, noch während meiner Ausbildung in der WG. Wir hatten einmal in der Woche Austausch und da kamen eben Dinge auf den Tisch. Was war die letzte Woche gut? Was war die letzte Woche schlecht? Wo habe ich gerade Probleme? Und dann wusste ich genau, die Brüder fragen nach. Die beten für mich, aber die fragen auch nach. Wie ist es dir denn damit gegangen? Manchmal haben wir sogar uns gegenseitig unterstützt, indem wir gesagt haben, also zwei, die beide Probleme hatten, morgens aus dem Bett gekommen, die morgens stille Zeit machen wollten, aber nicht aus dem Bett kamen. Und dann haben die zwei gesagt, komm, wir wecken uns gegenseitig. Ja, und wenn wir dann wach sind, dann macht trotzdem jeder für sich seine stille Zeit. Das kann ganz, ganz wertvoll sein, ja? wenn der andere weiß darum und der betet mit und der fragt auch nach, wie es mir damit geht. Und dann betet füreinander. Also hier ist keine Hierarchie drin. Die Ältesten beten für Gemeindeglieder, sondern hier geht es um das eben Einander. Ein Wort, das mich fasziniert in der Bibel. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Einander, das ist ein ganz wichtiges Prinzip im Neuen Testament. Denn wir haben alle miteinander den Heiligen Geist und deswegen bekennt und betet füreinander. Das heißt jetzt nicht, dass ich vor jedem Rechenschaft ablegen muss, was ist jetzt in meinem Leben gerade los. Sondern, dass es gut ist, wenn ich ein oder zwei Leute habe, wo ich das tun kann. Wo ich dieses Vertrauen habe, wo ich auch weiß, die gehen damit vernünftig um. Ja, ich finde es manchmal schwierig, ganz ehrlich, muss ich zugeben, ich sage es manchmal ein bisschen böse, dass Gott mir vergibt, das weiß ich. Ob die Brüder mir immer vergeben, wenn sie alles wissen, weiß ich nicht. Also nehmt es nicht persönlich, aber ihr versteht, was ich meine und ich glaube, ihr habt auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Es ist manchmal einfach schwierig, aber es ist gut, wenn es uns gelingt. Wenn wir Menschen haben, wo wir auspacken können, wo wir ehrlich sein können und wo wir füreinander beten. Und in diesem Zusammenhang steht hier tatsächlich das Wort Heilung. Und ich habe einen Kommentar gefunden, ich lese wenig Kommentare, aber hier habe ich es tatsächlich mal gemacht, weil ich sicher gehen wollte, dass ich nicht selber mir irgendwas zurechtlege, was sonst niemand so sieht. Und da hat ein Kommentator auch gesagt, hier geht es um dieses Heilen von Sünden, Heilen von diesen Problemen, die ich da habe. Wenn wir einander die Sünde bekennen, füreinander beten, dann wird sich hier etwas ändern. Und das passt zu den Evangelien, Matthäus 18, da haben wir ja auch so eine Verheißung, wo zwei oder drei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, das wird ihnen werden. Und wenn wir mal gucken, was da im Kontext steht, da steht nämlich vorher der Versuch, den Bruder zu gewinnen, der auf Abwege geraten ist. Ja, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin und rede mit ihm und so weiter. Da steht immer dick drüber Gemeindezucht. Darum geht's doch gar nicht. Falsche Überschrift. Es geht darum, den Bruder oder die Schwester zu gewinnen. Und in diesem Zusammenhang steht dann da, wo zwei oder drei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, das soll ihnen werden. Wenn da also ein Bruder auf Abwege gerät und jetzt treffen sich ein paar andere und fangen an, für den regelmäßig zu beten, dann steht da, dann soll ihnen das werden, dass Gott ihn wieder zurechtbringt. Interessante Perspektive und passt wieder zu dem, was hier steht. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet von diesem Schaden, der da entstanden ist. Was machen wir jetzt damit? Also erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir in jeder Lebenslage beten. Das waren zwar nur die zwei Verse am Anfang oder ein Vers, jedenfalls dieser erste Abschnitt, aber der ist wichtig. Das zweite ist, dass wir uns Unterstützung holen. Und ich lade euch wirklich ein. Heute ist vom GLK sonst nur der Fritz da, aber ich glaube, du wirst es bestätigen. Wir machen das, wenn wir eingeladen werden. Und ich habe mich gewundert und ich habe gestaunt, dass wir sogar mal ganz kurzfristig einen Termin hingekriegt haben bei lauter Leuten, die sonst mehr als genug zu tun haben. Aber das war allen so wichtig, dass wir ganz kurzfristig sogar einen Termin gekriegt haben. fand ich super, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn du heute nur als Einziger da bist, aber ich habe mich riesig gefreut, dass das so schnell und so unkompliziert geklappt hat. Also nutzt das. Gleichzeitig muss man sagen, was dabei rauskommt, entscheidet Gott. Nicht wir als Älteste, nicht ihr als derjenige, der ruft, sondern die Entscheidung trifft Gott. Aber er wird helfen, er wird eingreifen, das steht fest. Wie? Das weiß ich nicht. Also ich finde, dass wir es, denn wir, es gibt hier zwei Katastrophen. Die eine Katastrophe ist, wir verzichten auf dieses Angebot. Das finde ich eine Katastrophe, wenn wir darauf verzichten. Die andere Katastrophe ist aber, wenn den Leuten dann versprochen wird, wenn ihr das alles richtig macht, dann wird Gott heilen. Entschuldigung, das steht nicht da. Und auch an keiner anderen Stelle im Neuen Testament. Sondern Gott entscheidet, was er tut. Deswegen, das sind die beiden Katastrophen. Ich glaube, aus Angst vor der einen Katastrophe fällt man auf der anderen Seite vom Pferd. Ja, weil man Angst hat, falsche Hoffnungen zu wecken, betet man am liebsten erst gar nicht oder ruft erst gar nicht die Ältesten. Finde ich falsch. Lasst uns beten und staunen, was Gott dann tut. Das finde ich an der Stelle einfach wichtig. Lasst es uns tun. Und auch das Dritte finde ich wichtig. Wenn du an einer Stelle leidest, weil du immer wieder an derselben Stelle reinfällst, such dir doch einen Mitchristen, mit dem du drüber reden kannst, wo du Vertrauen fassen kannst, sprichst aus und betet füreinander. Übrigens am besten ist immer, wenn beide auspacken. Denn, also wir hatten in der WG unseren WG-Heiligen. Der Vater war Missionsleiter und er schien auch keine Probleme zu haben. Wir anderen haben immer das Gefühl gehabt, wir wursteln uns durch unser Christsein durch und der kennt keine Probleme. Und dann hat er auch mal, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber irgendwas hat er dann auch mal ausgesprochen, wo er drunter leidet, dass er an dieser Stelle immer wieder auf die Nase fällt. Und daraufhin einer von den anderen, Mensch, tut das gut. War bestimmt nicht die Reaktion, die er erwartet hatte. Aber es war so, ehrlich. Also der hat nur ausgesprochen, was wir alle in dem Moment empfunden haben. Tut das gut, dass der auch seine Probleme hat. Es ist einfach so, Gemeinschaft wächst da, wo wir ehrlich werden. Und das funktioniert am besten, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Alle drei Situationen haben ihre Berechtigung. Die erste geht natürlich am schnellsten. Weil schnell, also sofort mit Gott reden, kann ich jederzeit an jedem Ort. Die beiden anderen brauchen ein bisschen Vorbereitung. Aber alle haben ihre Berechtigung und alle sind gut. Und es sind wertvolle Angebote, die Gott uns in seinem Wort macht. Und deshalb herzliche Einladung, diese Angebote in ihrer Unterschiedlichkeit zu nutzen. Bitte schmeißt sie nicht durcheinander. Dann wird es unter Umständen schwierig. Aber jedes für sich ist wertvoll und hat seine Berechtigung. Und deshalb lade ich euch ein, das zu tun. Und da möchte ich nur was nachhaken, denn für mich ist es eigentlich immer klar, aber ich rede nicht drüber. Das ist ein Fehler. Der Joachim hat es jetzt einfach ganz neu auch aufgebracht. Es gibt auch die Möglichkeit, Hausabendmahl zu machen. Und wir haben 4, mit mir 5 GLKler, die das machen dürfen. Ganz offiziell von der Kirche genehmigt. Eigentlich darf das jeder Christ, Klammer zu. Aber ganz offiziell mit Genehmigung der Kirche haben wir 4 Leute, die das machen dürfen. Und 4, 5. Macht nichts, die Zahl ist ja egal. Aber auch da gilt, ihr müsst zucken. Ich habe selber sogar extra ein Abendmahlsgeschirr mir mal privat gekauft. Extra für Hausabendmahl, so klein, aber fein. Aber letztendlich reicht auch ein Teller, ein Glas. Es muss kein spezielles Geschirr dafür sein. Das gilt genauso wie jetzt die Einladung, ruft die Ältesten, wenn ihr krank seid. Wer das Bedürfnis hat, und natürlich gilt das besonders, wenn man nicht am normalen Abendmahl teilnehmen kann. Aber es gilt zum Beispiel auch, wenn du aus irgendeiner Lebenssituation sagst, also nächstes Abendmahl ist erst in 3 Wochen, ich brauche es jetzt. Ich brauche es einfach. Dann sprecht uns an, wir finden einen Weg. entweder wir machen es in einem Hauskreis oder wir machen es ganz klein, eben einer von uns oder zwei von uns kommen nach Hause oder wir machen es hier unten im Jugendraum. Oder also es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Das Einzige ist nur, wenn ihr nicht zuckt, passiert nichts. Wir werden es euch nicht aufdrängen, aber wir sind offen dafür. Und wenn jemand uns einlädt und sagt, wir möchten das gerne haben, wir möchten das gerne machen, dann finden wir einen Weg. Lass uns beten. Danke, Herr, für diese großartigen Angebote vom Abendmahl über dieses Gebet, dass wir selber kommen können, egal in welcher Lebenslage, dass wir die Ältesten rufen, dass sie für uns beten und auch, dass wir einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten können. Herr, alles drei sind großartige Angebote, die du uns machst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut gibst, dass wir es tun und dass wir erleben, wie du segnest. Vergib uns davor, wo wir aus Angst oder was auch immer nicht reagiert haben, haben Dinge liegen lassen, und nimm du uns an deine Hand und schenke, dass wir in den Genuss dieser Dinge kommen, die du uns versprochen hast. Amen.